Ja, was machen wir heute, Martin?
Ey, wir haben einen Gast, der ist mit dem Fahrrad da, hatten wir noch nie. Das ist einer von den Grünen. Oh, also, okay. Und tue mich mit dem Namen schwer. Der hat einen persischen Namen. Ich dachte immer, wenn er so viele E und H, wird das Arabisch ausgesprochen. Wird nicht. Merdad heißt er mit Vornamen. Mit Nachnamen Mosto Fisadeh. Also Fisadeh, man weiß es nicht. Also guter Mann. Also aufgewachsen in Essen, schon lange bei den Grünen aktiv, Landespolitik, bla bla. Und will jetzt Oberbürgermeister werden.
Das ist krass. Ich freue mich.
Ja, der macht einen coolen Eindruck. Gell? Der steht draußen und so. Ja, wir lassen ihn rein. Der guckt schon so. Sonst wird er säuerlich. Guten Tag und hallo. Hello, Glück auf. Darf man das sagen beim Grünen?
Ja, dann setzt man sich auch, wenn wir uns international, also national treffen, dann sagen wir schon mal Glück auf. Dann erschrecken sich die anderen immer ein bisschen.
Ich bin ja in der IGBCE, muss ich sagen. Also ich habe meinen Sticker heute nicht dran. Bist du irgendwo organisiert? Nichts, kein Sportverein, gar nichts. Prima. Also hier eine objektive Frau, unser grüner Gast, möchte Oberbürgermeister werden. Ich darf ja in Essen nicht wählen, bin neutral. Und du passt auf, dass wir nicht wieder so hier alte Herren.
Genau.
Ne? Ja. Dann bitteschön, da ist der Kaffee
Vielen
schon
Dank.
Bereit. So. Tag nochmal. Und ich habe es gerade gesagt, ich habe Schwierigkeiten mit dem Namen, weil man denkt immer bei so einem Namen, das ist Arabisch und versucht, ist natürlich Quatsch, weil das ist Farsi, ne? Nehme ich an, oder?
Ja, das ist Persisch, genau.
Ja, also Persisch. Und das wird ohne, das heißt also Merdad.
Merdad Mosto Fisadeh.
Genau. Und das Merdad wird dann im Ruhrpott, das er dann auch noch verschluckt. Merdad.
Wahrscheinlich.
Egal. aber er ist, wie man den Namen anhört, ein Fremder. Er kommt gar nicht aus Essen, sondern aus Bad Gandersheim.
Ja.
Es gibt zwei berühmte Bad Gandersheimer. Das eine ist die berühmte Roswitha von Gandersheim. Erste deutsche Schriftstellerin, Autorin, ja, jetzt mache ich ihm Heimatkunde, er ist mit 6 Jahren weg, insofern will ich jetzt erstmal blaming. Und der zweite ist Wilhelm Keitel, den kennt man dann leider doch. Ne? Und dann habe ich gesehen, aber du bist nicht bei den großen Söhnen und Töchtern der Stadt aufgeführt bei Wikipedia. Ich finde, da müssen deine Mitarbeiter nacharbeiten, weil Gandersheim könnte ja eigentlich stolz darauf sein, dass einer aus dieser kleinen Stadt im Harz, oder diese kleinen Gemeinde im Harz, es ins große Essen geschafft hat, und da jetzt was vorhat, Oberbürgermeister zu werden. Bist du länger Essener als die Kettwiger? Das heißt, bist du vor dem 01.01.75 hier gewesen?
Ja, da wurde es knapp. Das war ungefähr der Zeitpunkt, als ich nach Essen gekommen bin. Nicht, also sozusagen ohne meine Zustimmung oder auch meine Ablehnung, weil meine Eltern oder mein Vater entschieden hat, nach Essen zu ziehen. Und der ist bei Krupp in der Forschung gelandet, ist da als junger Mann Abteilungsleiter und sehr schnell Hauptabteilungsleiter geworden.
Bist du Kruppianer? Ich habe mal gehört, ich bin kein Essener. Ich weiß, Kruppianer zu sein, das ist mehr als Essener zu sein.
Nee, bin ich nicht. Also ich habe nie bei Krupp gearbeitet. Das dürfen ja nur Leute von sich behaupten, die eine gewisse Zeit...
Kein Werkstudent gewesen, nichts?
Nein, auch nicht. Meine Frau hat mal eine Weile als Krankenschwester während ihres Medizinstudiums Nachtwachen im Krankenhaus gemacht.
Okay. Dann frage ich gleich nach, was ist Essen? Also wenn man hier Oberbürgermeister werden möchte, dann müsste man das, für die Grünen muss man sagen, wissen auch viele nicht, muss man ja wissen, was ist Essen?
Essen ist eine große Stadt vor allem, eine Stadt, die sehr viel Potenzial hat. Wie ich finde, viele Geschichten aus der Vergangenheit heraus operiert, obwohl es eigentlich eine super Zukunft hat. Also mit einem super Medizinstandort, mit einer Hochschule, mit ganz vielen Unterschieden in der Stadt, aber es ist alles sehr brav. Man macht nichts falsch, aber man macht auch nicht so richtig. Und ich würde Essen gerne viel mehr, also den schlafenden Riesen so ein bisschen wecken. Also Essen ist für mich Heimat, weil es eine coole und tolle Stadt ist mit ganz viel Potenzial und die würde ich gerne noch so ein bisschen wecken wollen.
Ja, ich weiß mittlerweile, wann sie buzzert. Das ist eingespielt, sag.
Ja, die Frage nämlich, was für Potenziale du ungefähr meinst und wie du die ausbauen möchtest.
Ja, zum Beispiel haben wir ganz viele Menschen, die ja in ihrer Nachbarschaft was bewegen könnten. Also die zum Beispiel dafür sorgen könnten, dass das Auto vielleicht nicht mehr überall reinfährt und dass man dann da Kinderspielplätze entwickelt, dass man in der Nachbarschaft für Barrierefreiheit sorgt, dass man Nachbarschaftsfeste, also dass man zum Beispiel ganz banale Dinge, also wenn man Nachbarschaftsfest macht, dann muss man sich Schilder besorgen, damit man das abtrennen kann und dass sowas auch für den Menschen selbst organisiert werden kann. Wir haben viele unterschiedliche kulturelle Prägungen hier in Essen. Die meisten Menschen sind lange hier, aber die haben eine unterschiedliche kulturelle Prägung und das würde ich gerne mehr ausspielen und die Reibung erhöhen und das führt einerseits dazu, dass die Talente der Leute gefördert wird, dass der Zusammenhalt der Nachbarschaften gefördert wird, aber auch Streit passiert, also dass man sich austauscht und vielleicht besser wird in der Debatte und Ich würde nicht, also wir Grünen haben uns mal begründet, weil wir nicht für die Leute Politik machen wollten, sondern die Leute sollten Politik machen. Und wir verstehen uns als Bürger, und das sehe ich in Essen ganz, ganz eklatant. Also hier ist noch so ein bisschen noch so Kohle und Stahl. Wir haben sehr viele kluge Leute, aber so ein bisschen Kohle und Stahl.
Gibt es das noch?
So ein bisschen darüber.
Gibt es diese Grünen noch? Diese, wir wollen, dass die Leute, wir wollen Leute befähigen. Wir sind Teil der Bürgerbewegung, der Bürgerinitiativen, ja?
Und wir müssen die nicht befähigen. Die sind schlau genug. Mhm. Also ich glaube, man muss aufhören, Leute zu bremsen und zu bevormunden. Das ist eher der Punkt. Also mehr Frische, mehr Tatkraft und was soll ich? Also man wird ja auch gerne gefragt, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, was rätst du der Jugend? Und da kann ich mich noch gut erinnern, als Daniel Cohn-Bendit das mal gefragt wurde, ich rate der gar nichts. Also die sollen doch selber ihren Weg finden. Und so
pass mal, frag, wer Cohn-Bendit ist. Nur um ihn zu ärgern. Nein, muss nicht.
Ich passe für dich.
Nein, das ist... junge Menschen kennen den gar nicht mehr, glaube ich. Oder, kennst du den?
Nein.
Ja.
Ja, wer ist das?
Ein Sponti, 68er Sponti, Deutsch-Franzose.
Ja, ging auch nur darum, dass er damals den Altersabstand, der hat den gleichen Altersabstand wie ich jetzt zu meinen Kindern habe ungefähr. Darum ging es eher, also gar nicht um die Figur. Und man muss sich nicht immer drüber wegheben. Aber was man schon tun muss, also sonst würde ich ja nicht in die Politik gehen, ist, ich würde schon gerne ein bisschen anführen. Ich würde schon gerne Impulse geben und die Impulse auch aufnehmen wollen. Also ich stehe nicht an der Seitenlinie, ich möchte schon laufen.
Ich komme jetzt mal ein bisschen näher, das dauert ein bisschen. Wir haben ja ein bisschen auch einen AWO-Dreikampf hier in Essen. Also ich habe gelesen, nein, dass du bei der AWO in der Altenpflege tätig warst, dein Zivi da gemacht hast, nachher auch so da gejobbt hast. Ja. Der Kandidat einer anderen großen Partei, der für die SPD antritt, der ist AWO-Geschäftsführer, aber nach deiner Zeit, also ihr seid euch da beruflich nicht begegnet. Ja. Und bis vor kurzem war noch so ein anderer, der zum Glück nicht als Oberbürgermeister antritt, der war auch immer bei der AWO aktiv, den haben die rausgeschmissen, dieser Bergmann aus dem Norden, aus Kanab, also dieser Reil. Ist das, die Frage ist also, wenn selbst der grünen Oberbürgermeisterkandidat diese AWO-Wurzeln hat, ist man als Grüner im Ruhrgebiet anders verwurzelt als, sagen wir mal, in Göttingen oder Passau? Also dann doch irgendwo bei dieser Arbeiterkultur?
Also wahrscheinlich schon, ohne das jetzt nachprüfen zu können. Ja. Also ich meine, wir haben das ja in Nordrhein-Westfalen auch gehabt. Ich kann mich noch gut erinnern, in den 90er Jahren, da ging es, als die erste rot-grüne Koalition hier passiert ist, das war ja ein Kulturschock, zumindest für die Sozialdemokraten.
Dass ja, da gab es noch Friedel Fahrtmann.
Ja, genau, dass man da eine Koalition mit diesen komischen grünen Leuten machen musste. Und da hatten wir ja auch Streit über inhaltlich, also Autobahnen hier darf man, über die Koalition und so. Und dann gab es natürlich Aachener und Münsteraner Grüne, die eine ganz andere Zusammenarbeit mit der SPD hatten als wir. Also wir haben uns, die Grünen haben sich, muss man ja mal sagen, 1980 gegründet, da war die SPD am Ruder in Deutschland und nicht die CDU. Also wir haben schon große Unterschiede und nur vielleicht einen Satz zur AWO. Also die Geschichte ist so, ich wollte Zivildienst machen und da war ein langer Spiegelartikel. Und da ging es darum, dass die Pflege ganz schlimm war und also im Prinzip könnte man den aber heute wieder vermutlich machen. Und ich habe gesagt, das guckst du dir mal an. Also du gehst dahin, wo es wehtut.
Also Wallraff sozusagen.
Nicht Wallraff, nicht undercover, schon mit offenem Visier. Das guckst du dir mal an und machst dir ein Bild. Und wie man so mit 19 ist, man weiß ja sowieso alles besser und kann es auch besser irgendwie. Und ich bin dann zur katholischen Kirche, weil das am nächsten lag sozusagen von meinem Elternhaus aus. Und die wollten mich nicht, weil ich gesagt habe, ich bin nicht in der Kirche.
Das ist
und
übel,
bin
ne?
dann zur AWO gegangen in Überruhr, was von uns auch eine Fahrradentfernung ist. Und bin da sehr freundlich aufgenommen worden mit sehr netten Leuten, super Kolleginnen, die da waren. Übrigens unterschiedlichster Nationalitäten, wie man sich vorstellen kann, weil auch schon damals in der Pflege auch oft Zugewanderte, gar nicht, also auch viele Deutsche, also Aussiedler und aus Polen, aus, die da gearbeitet haben. Und mir hat das viel Freude gemacht, viel Freude mit unterschiedlichsten Menschen zu arbeiten.
Was mich jetzt, ich habe dann die Biografie durchgearbeitet und habe angefangen zu rechnen und dachte, wann hat der was gemacht? Und dann, wenn ich richtig gerechnet habe, hast du teilweise bei der AWO gearbeitet, warst wissenschaftlicher Mitarbeiter, hast drei oder vier studiert nebenbei. Wie hast du das immer koordiniert? War das die blanke Geldnot, dass du bei Bärbel Höhn, bei der Fraktion und in der Altenpflege angeblich und dann noch Studium, wie ich, 26 Semester ohne Abschluss, habe ich auch gemacht. Aus einigen wird dabei was. Wie hast du das koordiniert? Das hört sich nach einem wahnsinnigen Pensum an.
Ja, das war ein dickes Pensum, aber ich meine, das haben ja viele Menschen, die halt Kinder haben, auch meistern das mit sich. Ne? Also das waren ja dann ganz unterschiedliche Volumina. Ne? Also bei Bärbel Höhn waren es dann, es war ja unterschiedlich, mal 15 Stunden, mal 12 Stunden oder so. Wir haben ja auch Arbeitsschutzgesetze, Gott sei Dank, in Deutschland. Also mehr
ja, aber dann hat man ja immer noch die zweite Steuerkarte dafür.
Ja, schon, aber trotzdem gilt für Angestellte, also Selbstständige dürfen sich da mehr ausbeuten, aber gilt immerhin noch die 48-Stunden-Grenze. Da musste man auch manchmal aufpassen, dass die nicht überschritten wurde, tatsächlich. Aber die gilt und also es waren immer Teilzeitstellen dann, die sich dann ergänzen, was natürlich mehr Stress macht, weil man ja auch Wege hat und so. Und das ist auch ein Punkt, wo ich immer sage, wir reden ja auch über Ratsmitglieder demnächst, also die, die in der Freizeit das machen. Man macht sich manchmal nicht so richtig ein Bild, will nicht über mich jammern, sondern über jetzt Leute, die aktiv sind. Also wir hatten mal eine Ratssitzung, die ging bis 1 Uhr und ich war um 5 Uhr, Viertel nach 5 ging es los und um 5:30 war ich dann auch bei der Arbeit. Ne? Und selbst wenn die Ratssitzung nur bis 10 ging, das sind dann schon Herausforderungen, wenn man Familie hat und so weiter, die in einem ehrenamtlichen Job, ich will jetzt Hauptamtlicher was machen, aber im ehrenamtlichen Job die Leute schon sehr fordert. Deswegen habe ich immer noch, obwohl ich jetzt 10 Jahre nicht mehr dabei bin, sehr großen Respekt und freue mich, dass die Leute das machen.
Aber eine Frage, die mich dann in dem Zusammenhang mit diesem ganzen Job so interessiert, wie kann man wissenschaftlicher Mitarbeiter sein, ohne das Studium abgeschlossen zu haben?
Ja, das ist eine
dachte ich, Moment, hat er beschissen? Nein, hat er nicht.
Nein, also der Punkt ist, also oder vergleichbare Qualifikationen. Also ich hatte mich ja, also erstens hatte ich ja auch über das Studium, ich hatte über die verschiedenen Tätigkeiten bei den Grünen da die Kenntnisse rangeholt. Jetzt ist immer schwer, über sie selbst zu urteilen, aber
ja, aber wenn die
vielleicht fragt man mal so ein paar Kollegen der anderen Parteien, wie sie das so empfunden haben, als ich also im Haushalts- und Finanzausschuss gesessen habe und vorher, also ich glaube, die fanden das eher gut, was ich da
Nun
mache.
Kenne ich die Grünen schon länger, weil ich aus Mahl komme und da war 1979, die Grünen waren schon im Rat und die Landesgeschäftsstelle Grün war bei mir nebenan. Mhm. Insofern kenne ich schon länger. Und auch wenn du, man bringt das ja immer durcheinander, dann hört den Namen und denkt, einer von den Zugewanderten. Ich sage, natürlich ist er zugewandert, aus Bad Gandersheim, aus Niedersachsen. Aber es gab eine Zeit, die ersten Grünen mit diesem berühmten Hintergrund, Migrationshintergrund, da hatte man es schwer, miteinander warm zu werden. Ich nenne die Namen mal einfach. Der eine war Jamal Karsli, Recklinghausen, und der andere war Hisham Hamad. Und beide bei den Grünen, ich habe ein Foto gehabt, da waren Hamad drauf, da war Karsli drauf und da war Cem Özdemir drauf. Der eine hatte Probleme mit dem Personenstand, glaube ich. Also der war dieser Zahnarzt aus Dortmund. Der andere hatte Probleme mit dem Antisemitismus, Jamal Karsli, der nachher die Möllemann-Affäre da bereichert hat. Und der Cem ist zurückgetreten, weil er mit Moritz Hunzinger so komische Geschäfte gemacht hat, mit dem Personalberater. Und da dachte ich, was für ein Scheiß. Also da hast du Leute, die worüber man sich freut, als offener Mensch, dass die, obwohl die nicht hier geboren sind, als Erwachsene zugereist sind, dass sie so in der Politik integriert sind. Und ich weiß, dass bei Jamal Karsli eure Partei immer Schwierigkeiten hatte, dass Bärbel Höhn und Michael Vestfeld, die mussten immer zurücktreten, weil sie Minister geworden sind, mussten auf ihr Mandat verzichten. Und ich weiß, dass es hieß immer, man habe gezögert, weil man den Karsli nicht nachrücken lassen wollte. Also war das eine blöde Wahl? Waren das Bärendienste, die Kollegen geleistet haben? Oder muss man einfach üben, wenn es um so Menschen mit diesem berühmten Hintergrund geht?
Jetzt schwer, das ist ja schon
lange her. Also
ich glaube, die Co-Moderatorin wird ja lange noch nicht auf der Welt gewesen sein, als von der Geschichte, von der du jetzt erzählst. Du
machst gerade Komplimente. Wird sie auch nicht, nein, war sie nicht.
Aber also bei Hisham Hamad weiß ich noch, die Geschichte, die war nicht in Ordnung, deswegen hat man mit ihm auch gesprochen und er hat dann auch relativ zügig sein Mandat zurückgegeben. Jamal Karsli war auch eine politische Differenz, die uns dann am Ende getrennt hat. Und Cem wird sich wahrscheinlich ordentlich in den Hintern gegriffen haben. Also ich kann mich noch gut an den Spruch von Fritz Kuhn erinnern, wenn es um Geld geht, Sparkasse. Also wenn du einen Kredit brauchst, geh zur Bank und mach nicht so einen Mist.
Ja.
Ja, aber das, also ich glaube, der sich am meisten darüber geärgert hat, war Cem selber.
Aber der hat ja auch gelernt. Also der ist zurückgetreten, war in Amerika, war dann Europaabgeordneter und ist zurückgekommen. Also hat es toll gemacht. Mit Cem hatte ich mal ein Gespräch und da habe ich vorhin mit seinem Büro gesprochen und habe gesagt, nein, ich will nicht mit ihm darüber reden, dass er türkische Eltern hat. Das ist echt kein Thema. Ist das diese Falle, in die man lange gelaufen ist, also auch du mit deinem Namen oder mit dem vermuteten Hintergrund, dass immer sagen, der soll Ausländerpolitik machen? Dass man für Haushaltspolitik, für Kommunalpolitik, für Verkehrspolitik erstmal so, nee, das machen wir?
Weiß nicht, Fall. Also ich habe mich hat das so nie beschäftigt.
Das
also
ist
ich
gut.
wusste immer, also ich sag mal so, die Frage wird ja auch in der Forschung immer wieder, also als Abgeordneter wird man immer mal wieder befragt, wie war das denn mit Rassismus und Beleidigungen und so. Und natürlich gab es sowas, ne? Aber das ist, ich frage mich manchmal, wenn man irgendwie zu mir du Ausländer gesagt hat, wenn man nur 18, 12 war, ob der nicht sonst Brillenschlange gesagt hätte. Ne? Also Kinder verletzen sich,
ja, klar,
sind böse zueinander und versuchen, was miteinander auszutragen. Und dann ist es auch ein bisschen Rassismus oder Ausgrenzung, keine Frage. Aber also ich habe immer Politik aus dem Impuls herausgemacht, was mich wirklich interessiert. Also die Gerechtigkeitsfrage war für mich ganz zentral. Natürlich auch die Prägung, also der Iran hat mich natürlich interessiert, obwohl ich nie selber da war, leider bisher. Mhm. Aber sowas wie Menschenrechte, Meinungsfreiheit und so, das waren natürlich wichtige Impulse, warum ich auch bei den Grünen selbstverständlich gelandet bin. Und ich habe auch keine Scheu, mich zur Ausländerfrage dezidiert und klar zu äußern.
Nein, die Frage ist nur, ob man in die Ecke gedrängt wird, ob die immer anrufen, wenn es um Ausländerfragen geht.
Aber offensichtlich ist es mir, was heißt mir gelungen, aber offensichtlich, und so muss es ja eigentlich auch sein, war es genauso spektakulär, wenn ich, dass ich Haushaltspolitik gemacht habe, wie als wenn ich jetzt Gleichstellungspolitik gemacht hätte, wie wenn du das gemacht hättest oder jemand anders hier im Raum.
Bei mir wäre es eine Katastrophe gewesen.
Ja, aber ich sage mal, von der Auswahl her, und das finde ich, so muss es ja auch sein. Ja. Also wir müssen ja, Betroffene können auch betroffene Politik machen, aber man muss nicht betroffen sein, um die Politik machen zu können, weil wir haben ja einen bestimmten Standpunkt, den man vertreten will.
Ja. Jetzt kommt,
ihr redet irgendwie ein bisschen zu, so wie er war, ein bisschen für mich. Ich wollte Dings fragen, du hast ja diese Sitzung erwähnt, die halt so ewig gedauert haben. Ich wollte es auch schon vorher fragen, aber du hast weitergeredet. Nämlich, man hat, also ich persönlich habe das Gefühl als Jugendliche, die Leute sitzen da. Ich habe ja auch bei der WAZ gearbeitet gehabt, da war ich halt auch auf so einer Sitzung und da bin ich fast eingeschlafen, weil mich das persönlich nicht interessiert hat. Haben die geredet und am Ende hatte ich das Gefühl, da ist nichts rausgekommen. Das Gefühl haben die meisten der Jugendliche, dass die halt reden, nichts machen. Aber du hast ja sozusagen erwähnt, dass du die Leute, die halt was machen möchten, die Nachbarschaftsleute und so weiter, anregen möchtest zu machen. Wie hast du vor, diese Menschen, die so ein bisschen politikmüde sind, durch halt das Gefühl, dass man bisher nichts erreicht hat, anzuregen, Politik zu machen, wählen zu gehen oder einfach die Erstwähler, wie ich zum Beispiel, anzuregen, okay, die Leute, geht mal wählen.
Du hast ja mindestens drei Unterstellungen schon in deiner Frage drin gehabt. Also erstens, glaube ich, ist das sehr unterschiedlich bei den Gremiensitzungen, ob da was rauskommt oder nicht. Mhm. Weil ich erlebe das sehr häufig, gerade in Ausschusssitzungen, dass Leute super vorbereitet sind, sich mit der Sache auseinandergesetzt haben und schon auch versuchen, dann zum Thema zu kommen. Aber natürlich gibt es dann auch eingegrenzte Sachverhalte, über die man dann entscheidet oder auch nicht entscheiden muss. Es gibt ja auch sehr unterschiedliche Zuständigkeiten. In der Gesundheitspolitik kann ich da lustige Geschichten erzählen. So, zur Frage der Politikmüdigkeit, dem wollte ich ja gerade widersprechen. Also wir haben ja in Essen, wir haben einen Ratentscheid gehabt, wo die eine Kampagne sensationell, super vorbereitet, auch im Netz und so weiter, die haben innerhalb von 4 Wochen 18.000 Unterschriften gesammelt. Also ich glaube, denen muss ich nichts erklären. Also die schaffen das von sich aus, sich da ins Spiel zu bringen. Und ich würde erst mal raten, also jetzt rate ich doch mal, die nicht zu bremsen, aber mal zu gucken, sich das mal genauer anzuhören. Und am Ende muss natürlich irgendjemand eine Entscheidung treffen. Dafür haben wir eine Demokratie und nicht, weil das hat ja auch Auswirkungen. Wenn ich sage, in der Straße, ich nehme ein Stück von der Straße weg vom Auto und mache dann Radweg draus oder ich nehme den Parkstreifen weg, dann finden manche das gut und manche finden das blöd. Und irgendwann muss man ja einen Ausgleich da schaffen. Und ich würde gerne diese Interessen, die sich widerstreiten, es ist nicht so, dass das immer alle gleich sehen. Also ich mache das in Besuchergruppen auch immer und sage immer, hör mal, ihr habt einen bestimmten Betrag Geld, verteilt das jetzt mal. Da sind die aber sehr schnell, also die jungen Leute auch gerade in deinem Alter wahrscheinlich, sehr unterschiedliche Auffassungen, was ja auch in Ordnung ist. Und diese Argumente, das wäre ein wichtiger Punkt, die Argumente zu verstehen, auszutauschen und nach vorne zu bringen. Und der letzte Punkt, das ist das, was ich am Anfang eigentlich mit meiner These meinte, ist, ich glaube, dass die Leute sehr viele Ideen für ihre Nachbarschaft haben und auch für ihre Politik haben. Und wenn man wenn man dieses Ehrenamtlich mit ein bisschen Hauptamtlichkeit, also mit Quartiersmanagern, die fragen dann, wo kriege ich das Schild und wie kriege ich die Straße abgesperrt und wo kann ich mich hinwenden, wenn ich das und das verfolgen will, denen zu helfen, das zu machen und denen nicht zu erklären, nee, mach's nicht oder lass es sein, sondern erstmal zu gucken, die können auch auf der Nase fallen mit einer Idee oder die ein bisschen anders machen, aber überhaupt erstmal diese Wege zu bestreiten und in den Austausch zu bekommen. Das wäre so mein Punkt. Und wie gesagt, der Ratentscheid, 18.000 Leute mobilisieren und eine andere Verkehrspolitik hier auf den Weg zu bringen, zeigt doch, also die haben sich richtig mal Gedanken gemacht und die packen das auch. Und da wäre ich gerne mit dabei.
Bevor ich zu der Verkehrspolitik komme, noch ganz kurz zu diesem schönen Tag, als du nominiert worden bist von deiner Partei als Kandidat. Da gab es einen Song, Beds Are Burning, von Midnight Oil, und da hat dein Sohn gesungen. Ne?
Ja.
Und was war für dich da ergreifende, die Tatsache, dass du gewählt wurdest oder dass dein Sohn dabei war, dich begleitet hat?
Ja gut, das war ja der Neujahrsempfang, ich war schon gewählt.
Ach so, okay, dann hast du ihn dann, okay.
Aber
das fand ich toll, eine tolle Geste.
Ich bin ja ein totaler Familienmensch. Ne? Mhm. Also, ich gucke auch nie gerne mit Leuten zusammen Fernsehen, wenn da so emotionale Filme sind, weil ich auch gerne über die Tränchen so laufen. Also ich bin total stolz auf meine Kinder und auf meine Frau sowieso. Aber ich finde das total beeindruckend.
Ich fand das sehr schön. Ich habe das gelesen und dachte, wow, was für eine schöne Geschichte. Und dann dachte ich als nächstes, es gibt ja mittlerweile auch, ich habe was Peinliches gesehen, in Hamm, auch eine Ruhrgebietsstadt, haben die ihre Bezirksbürgermeisterkandidaten vorgestellt mit irgend sowas, Final Countdown oder was weiß ich. Das hatte sowas, man hat sich im Ton vergriffen. Ja. Aber Beds Are Burning, haben die Leute kapiert, was für ein Lied das ist? Ich meine, das ist ja nicht zufällig gewesen, dass ihr dieses Lied genommen habt oder stimmt. So, ne? Also, oder war es für einfach nur eine Hymne und der kommt? Die hätten auch We Are the Champions spielen können.
Ja, in der Tat hat ja sogar.
Sag ich das, worum es geht bei Beds Are Burning. Willst du das sagen?
Ich habe tatsächlich eine Nuance auch angedeutet, worum es da geht. Also die Band selber, der Sänger war ja sogar kurzzeitig Umweltminister in Australien. Also ist eine der großen Umweltbewegungen. Ja.
Midnight Oil.
Seite der Welt von Midnight Oil.
Und die stellen die Frage, wie können wir schlafen, wenn unsere Betten brennen? Ne? Ja. Das ist eigentlich die Frage
dabei. Und das passte natürlich, Klimawandel, die Fridays for Futures, die unterwegs sind. Ich fand es auch vorher schon gut. Ne? Also habe ich jetzt nicht so, weil es jetzt gerade so passte, sondern auch früher schon gut. Und ich finde sie auch sehr authentisch und auch ehrlich, die Band. Mhm. Und ich habe meinen Sohn gefragt, kannst du dir vorstellen zu machen? Ne? Und es war eben nicht bewusst nicht irgendwie, oder wie heißt das, Final Countdown wäre ja so eine Auftrittsmusik. Und da wurde auch, ich glaube, ein Medium hat es auch aufgegriffen und gesagt, ja, das wäre ja ein bisschen lahm gewesen.
Ja, das habe ich gewundert, weil die einfach nicht nachgeguckt haben, was für ein Lied das ist. Ja. Kommen wir zur harten Politik in Essen. Also, der erste ernstzunehmende Oberbürgermeisterkandidat der Grünen, glaube ich, weiß ich nicht, bei der Europawahl letztes Jahr sahen die Grünen gut aus, Platz 2, das war eng zusammen, CDU, SPD, Grüne so 2-3% nur auseinander. Das ist aber, habe ich nachgeguckt, das ist aber schon anders als bei der letzten Kommunalwahl und ist auch anders als bei der Bundestagswahl. Da wartet deutlich da, wo man die Grünen vermutet. Ja. Wie wahnsinnig ist das Projekt Oberbürgermeister?
Also erstmal möchte ich sehr gerne Oberbürgermeister werden, weil also ich war ja auch 16 Jahre im Rat hier in Essen und bin dann ja jetzt in der Landespolitik und ich möchte in dieser Stadt was gestalten. Also es ist nicht wahnsinnig, sondern ich möchte das wirklich machen. Also das ist jetzt nicht nur
eine Nase, die man kennt, 3%
so,
mehr.
Ich halte mich da mal hin und so, sondern ich möchte Thomas Kufen herausfordern und ich möchte ihn ablösen. Und natürlich, ich meine, jetzt kann ich auch Zeitung lesen und Radio gucken, hören und Fernsehen gucken und so weiter und die Umfragewerte für die CDU-Trends sind auch nach oben gegangen. Aber ich meine, seit letztem Jahr sind auch nochmal, sind 3,5 Jahre junger Leute zusätzlich wahlberechtigt. Mhm. Und ich will versuchen, die für die Themen Klimawandel, Verkehrspolitik, Quartierspolitik für junge Leute und Nachbarschaften irgendwie zu begeistern und versucht, mich da ins Rennen zu bringen.
Kommen wir mal zum Verkehr. Ich habe auch in Essen studiert und bin ab und zu dann mit dem PKW die Gladbecker Straße rein und nachher habe ich versucht, da auch wieder rauszukommen. Das ist zu gewissen Zeiten quasi unmöglich. Ich habe im Seminar immer geguckt, wenn du 20 vor aus dem Haus rausgehst, dann schaffst du es noch, die Gladbecker vor dem Stau zu durchqueren und nachher nicht mehr. Wie soll bei einer Stadt, die so, und ich hatte immer Angst, wenn man hier um die Innenstadt herumfährt mit dem Auto schon totalen Schiss, dass ich irgendwo ankomme, wo ich nie hin wollte. Das ist für mich schon für den Autoverkehr eine Fehlkonstruktion. Mhm. Geht das, dass man da an andere Verkehrsmittel oder muss man da, wie damals der Herr Hausmann in Paris, ganze Straßenzüge abreißen? Kriegen wir das hin?
Abreißen.
Kriegt ihr das hin?
Naja, also abreißen, soweit bin ich nicht. Aber was man schon tun muss, ist, glaube ich, konsequent ein anderes System denken. Also man muss,
was heißt das?
Das heißt, also wenn man sich den Radverkehr zum Beispiel in Essen anguckt, der funktioniert nicht. Da wird im Prinzip das weiter produziert, was du, glaube ich, angedeutet hast. Also es gibt keine sinnvollen oder für den Auswärtigen nicht immer erkennbaren sinnvollen Wegeverbindungen. Also der Radverkehr muss eine Logik haben. Also ich war jetzt letztens in Süddeutschland, also da hat man mehrere Kilometer Verbindungen und das muss nicht immer ein Radweg sein, das kann auch an der Straße sein, es muss aber sicher sein. Ja. Das ist, also die meisten Menschen, wenn man die fragt, warum die nicht fahren, weil es ihnen zu unsicher sind, zu viele Autos drumherum, ich werde angefahren, die halten keinen Abstand und so. Und das will ich auch gar keinem zum Vorwurf machen. Also ich meine, dann müssen wir es, also wir haben in der Stadt sehr viel Platz auf den Straßen.
Auch die Gladbecker Straße, könnte man da noch Radwege
reinballern? Ja, selbstverständlich. Okay. Also wir haben, der Rat der Stadt, das hat ja beschlossen, das Autoverkehr von 55% auf 25% runterzumachen. Dann ist ja schon mathematisch, könnte ich sagen, ja, die Hälfte dann für die anderen. In Wirklichkeit ist es ja noch viel mehr. Wenn man sich also hier diesen Cityring anguckt, sind es ja 4 dicke Autospuren, also die gar nicht für den Autoverkehr in der Breite benötigt würde. Da kann man ja fast Autobahn drauf fahren, wenn man nicht alles verstopft hätte. Und dann noch 2 Parkstreifen dazu. und da kann man sehr wohl was rausnehmen. Die Holländer haben das im Prinzip vorgemacht. Die Holländer haben gesagt, die sind auch gar nicht von der Verkehrswende gekommen. Die haben gesagt, wir brauchen, da sind sehr viele Kinder im Verkehr umgekommen oder zu Schaden gekommen. Mhm. Da haben wir gesagt, wir brauchen sichere Wege zur Schule. Und dann hat man angefangen zu überlegen, wie macht man das? Erstmal einen vernünftigen Fußweg zu bauen. Das darf man in der ganzen Geschichte nämlich nicht vergessen, weil viele Menschen sind Fußgängerinnen und Fußgänger, auch im Rollstuhl, gerade die Älteren, brauchen die Fußwege. Und dann braucht man Radwege oder Radstreifen, die so breit sind, dass man da sicher durchfahren kann. Und so viel Platz haben wir. Wir haben so viel Platz in Essen, dass wir das machen können. Aber man muss dann natürlich auch mal zentrieren, auch mal Parkplätze zentrieren. Und den öffentlichen Nahverkehr, der jetzt unter Corona ziemlich leidet, der muss natürlich leistungsfähig ausgebaut sein. Der muss auch abends fahren können und der muss verlässlich fahren. Der muss jetzt nicht überall alle 3 Minuten fahren, aber er muss verlässlich fahren und die Leute müssen sich darauf verlassen können.
Eine Frage, nämlich haben wir denn so viele Radfahrer, die das halt benutzen würden, wo sich das lohnt, dass man die Hälfte sozusagen für Radfahrer nutzt?
Naja, also der Anspruch wäre erstmal ein Viertel zu sagen. Ne? Also okay. Die sagen 50, also die großen 4, 25 Radverkehr, 25 Fußverkehr, 25% ÖPNV und 25 Autoverkehr. Davon sind wir weit weg. Also Essen ist die Stadt, die auch selbst hier in der Region den höchsten Autoverkehrsanteil hat. Also die, zumindest die Erfahrung in Kopenhagen, in Utrecht, die hatten genauso eine Entwicklung. Ne? Die hatten, also vielleicht nehmen wir mal Utrecht, die haben dann, sind dann aber auch, da kommen wir wieder zu diesen, auf die Leute zugehen, die haben dann mit den Bürgern im Prinzip Verträge gemacht. Also die haben gesagt, also wir wollen dahin, also wir wollen die Straßen so ausbauen, das ist unsere Konzeption und es macht auch nur Sinn, wenn wir wirklich, also von Holsterhausen nach Rüttenscheid eine durchgängige Geschichte haben und nicht dreimal absteigen müssen vom Fahrrad und nicht weiterkommen. Und dann macht es Sinn und dann müssen wir vielleicht 4, 5, 6 Autos wegnehmen, die müssen dann woanders parken. So, oder man muss vielleicht auch mal Geld bezahlen fürs Parken oder so. Und über diesen Weg hat man das systematisch aufgebaut, auch natürlich viel Geld investiert. Also in Kopenhagen geben die ungefähr das 20-fache dessen aus, wie Essen für den Radverkehr. Aber, das muss man ja auf Sicht wissen, das führt dann dazu, dass die Unterhaltungskosten natürlich zurückgehen, weil natürlich ein Auto viel schwerer ist als zum Beispiel ein Fahrrad. Ne, und ein bisschen Sorgenkind ist im Moment der öffentliche Nahverkehr, weil die Leute Angst haben, da einzusteigen wegen Corona. Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal sehr an den Konzepten arbeiten, dass die Leute das auch benutzen, weil der öffentliche Nahverkehr ist gerade auch für ältere Menschen natürlich besonders wichtig oder wenn die Strecken auch mal länger sind. Gut, ich fahre längere Strecken, aber ich sag mal, aber nur mal eine Zahl zu nennen. Also in Essen, die Fahrten zwischen 3 und 5 Kilometer, ja, das sind schon mehr als ein Drittel der Fahrten, die überhaupt stattfinden, die kann man locker mit dem Fahrrad zurücklegen. Ich bin schon sehr zuversichtlich, dass das Fahrrad und auch der öffentliche Nahverkehr, aber vor allem auch das Fahrrad, das Verkehrsbild der Zukunft ist, was viele Leute machen wollen.
Fahrradfahren macht glücklich, ist so ein Zitat von dir?
Ich sage das immer gerne, ja.
Glaube ich. 2 Fragen. Die eine ist, gehen die Leute mit? Es gab in Oberhausen so eine Abstimmung über so eine gemeinsame Tramlinie, Straßenbahnlinie. Ja. Und sobald die Leute irgendwie stadtübergreifend denken sollen, sagen sie, nee, wollen wir nicht. Also die Linie, die irgendwie von Essen nach Oberhausen führen sollte, ist im Bürgerentscheid abgelehnt worden.
Ja.
Also sind das die Interessen der Menschen oder kann man die nur nicht vermitteln? Ich fand gerade sehr interessant, dass du gesagt hast, es geht nicht nur um Radwege, sondern es geht wirklich um, wem gehört die Stadt? Also kann ich, wenn ich Rollstuhlfahrer bin oder ängstlich bin als ältere Person, kann ich da auch herlaufen?
Ja.
Das sind ja ganz andere Fragen, als zu sagen, wir wollen das Klima zu retten. Verstehen die Leute das? Kriegt man die mit oder?
Also vielleicht zum ersten Teil, also das ist ja sehr widersprüchlich, wie Politik gerne will.
Ja.
Ne? Also meine Lieblingsumfrage, die ist jetzt so 4, 5 Jahre her, da ging es darum, sind Sie dafür, den Haushalt zu konsolidieren, also die Schuldenbremse einzuhalten, 80% Zustimmung. Und dann wurden die 4 großen Bereiche abgefragt, also wollen Sie bei Lehrern einsparen, wollen Sie hier einsparen, da einsparen, wurde immer Nein gesagt. Also so, das war schon technisch nicht zusammenzubringen.
Ja, richtig,
so.
Genau.
Gut, aber trotzdem ist es ja dann Job einer Diskussion, da ein Ergebnis trotzdem bei rauszukriegen. Und alles, was wir wissen, ist, dass die Menschen, die hier in der Region, in den Städten leben, sehr wohl regional nicht nur denken, sondern handeln vor allem. Sie sind regional verkehrsmäßig unterwegs. Also ich sag mal, ob du jetzt ins Zentrum fährst oder nach Oberhausen fährst, nach Mülheim.
Oder ins Bermuda direkt zum
Party machen. Das ist, glaube ich, keine Barriere mehr für die allermeisten, also auch gerade für die Jüngeren. Mhm. Und die sagen dann immer, ja, ihr müsst aber gucken, dass das funktioniert. Das liegt an den Finanzierungswegen manchmal, so eine Straßenbahn, da muss man wieder auseinanderrechnen. Ich wäre sehr dafür, dass wir eine regionale Schienengesellschaft hier aufbauen, also der Schienenverkehr, also deutlich regional, auch für den öffentlichen Nahverkehr, das deutlich regionaler organisiert wird. Das ist aber trotzdem keine Garantie dafür, das will ich direkt dazu sagen, dass es dann so kommt. Wenn so ein Bürgerentscheid dann in der Richtung unterwegs ist, dann passiert das immer. So ist immer Demokratie. Also ich meine, sonst hätten wir ja auch ganz andere. Also wenn alle so denken würden wie ich, hätten wir ja ganz andere.
Wenn ich König von Deutschland wäre, das wäre für die nächste Nominatur und Nominierung wäre dann der gute alte Rio Reise. Das ist alles und noch viel mehr würde ich tun, wenn ich der König von Deutschland wäre.
Dann wäre ich aber auch alles schuld. Ne?
Ja, das ist. Lass uns noch zwei andere Themen, auch wenn die vielleicht jetzt nicht die Zentralthemen deiner Kampagne sind, ansprechen. Essen wird, wenn man außerhalb Essens ist, leider immer verbunden mit Herbert Roll, der am Freitagabend nichts zu tun hat und mal um die Blöcke zieht. Also der seine Polizisten in die vermeintlichen Zentren der Clan-Kriminalität schickt. Damit versucht man, nehme ich an, tatsächlich was zu bewirken, aber damit hat man auch sehr erfolgreichen Auftritt, um seine Klientel zu bedienen. Also sagen, hey, diese Kriminellen in den Shisha-Bars. Wie geht man als Grüner damit um mit dem Thema Sicherheit, das ja einfach da ist?
Ja, also eins ist erstmal klar, um das auch sehr deutlich zu sagen, also Sicherheit gerade für die Schwächeren muss ein grünes Thema sein, weil die Polizei ist dazu da und der Staat ist dazu da, die Schwächeren zu schützen. Also wer Dummheiten macht, wer anderen was klaut, wer Leute überfällt oder da geht es ja oftmals auch um das Thema, also hier um Körperverletzung oder sowas. Mhm. Ne? Und wenn man sich das dann näher anguckt, stellt man ja oft fest, naja, eigentlich hauen die sich untereinander. Aber unabhängig von der Frage ist Sicherheit ein wichtiger Punkt. Und deswegen unterstützen wir alles, was dazu führt, dass die Sicherheit objektiv zunimmt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch die subjektive Sicherheit. Also habe ich Angst oder nicht, mich irgendwo hinzubewegen? Und da spielt Stadtentwicklung im Übrigen auch eine ganz wichtige Rolle. Also wenn ich dunkle Schächte baue, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Leute keine Lust haben, da reinzugehen oder wenn man sich da unsicher fühlt. Und das ist gerade in der Planerszene in den 90er Jahren ein ganz wichtiges Thema gewesen, dass man sagt, also ihr müsst Plätze bauen, wo man A, sich ein bisschen kuscheln kann, ein bisschen verstecken kann, aber B, trotzdem das Sicherheitsgefühl so ist, da ist soziale Kontrolle, da ist auch mal ein anderer Mensch, ist auch ein Problem hier dieser Innenstadt. Hier wohnen zu wenige eigentlich, also wir brauchen mehr Menschen, die sich dann auch begegnen und dann auch dafür sorgen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin sehr dafür, dass die Polizei die Schwächeren schützt, aber die Menschenrechte und die individuellen Rechte müssen halt auch geschützt werden. Und bei Clankriminalität geht es halt um die Frage, stigmatisiere ich mit dem Begriff Leute oder ist es ein Mittel dazu, wirklich organisierte Kriminalität aufzudecken. Ich bin sehr dafür, denjenigen das Handwerk zu legen, die sowohl im Bereich Drogenkriminalität oder anderen die Grenzen überschreiten und auch natürlich sehr dafür, dass man erstmal grundsätzlich allen Menschen Chancen bietet, ein normales, bürgerliches oder wie auch immer, also ein individuelles Leben zu führen.
Gut, dann noch eine Frage zu der Machbarkeit. Also man kann viele schöne Ideen haben, die auch geistig mitgehen kann, Umbau der Stadt und andere Gestaltung, Verkehrswende. Essen hat viele große Konzerne und wenn ich mir die so angucke, denke ich mir, oh, demnächst müsst ihr aber gemeinsam betteln gehen. Also Galerie, Kaufhof, Karstadt, wie auch immer der Laden gerade heißt, ist finanziell nicht so gut aufgestellt. ThyssenKrupp zerlegt sich selbst und möchte die Aufzugsparte aus Essen nach Düsseldorf zurückgeben. Evonik hat so ein Zwischentief gerade, also so die schränken ja sogar Sponsoring für den BVB ein, also denen kann es nicht gut gehen. Ja, das macht ja niemand freiwillig. Und wenn ich mir diese großen Energiekonzerne angucke, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, also damit fängt es an, also Innogy, RWE, E.ON und Uniper und wie sie alle heißen. Also für dich als Oberbürgermeisterkandidat, was sind die wirtschaftlichen Themen? Wie geht man damit um? Das kann man ja nicht steuern, das kann man bedauern, da macht man eine Unterschriftenliste, wir fordern, dass Karstadt erhalten bleiben muss. Aber man steuert das doch nicht in der Lokalpolitik.
Nein, man steuert nicht den Weggang von einem solchen großen Unternehmen, aber wo man sich schon drum kümmern muss, ist, was sind die Auswirkungen und wie kommt es dazu? Und was klar ist, das ist ja in Essen ist ja nicht der Anfang einer Entwicklung, sondern mittendrin möglicherweise. Ich kann jetzt den Zeitpunkt nicht genau machen und ich habe mir jetzt mit großem Interesse auch die Berichte von Immobilienhändlern gerade heute auch wieder angeguckt, die sagen, also was Wohnimmobilien anbetrifft, geht es eher sogar nach oben, was
auch
preislich ein Problem sein könnte für manche Menschen. Aber die Innenstadt, ein Punkt hatte ich ja schon mal angeschaut, wir brauchen mehr Menschen, die hier leben. Wir brauchen auch andere
Aber das wird sich ja ergeben. Je weniger Geschäfte da sind, desto mehr.
Es kann auch Verödungsbereiche geben, wenn so ein großes Haus dann leer steht. Also wir haben Sportcheck in Essen, das steht seit 5 Jahren leer. Also da gibt es zwei In den Niederlanden ist es so, da gibt es die deutsche Rechtsprechung, das deutsche Gesetz gibt das nicht her, aber wer 6 Monate was leerstehen lässt, der kriegt von der Stadt was angeboten, wo er dann Mieter nehmen muss und darf es nicht leerstehen lassen. Also darf nicht attraktiv sein, also auch da muss man politisch möglicherweise nacharbeiten, Häuser leer stehen zu lassen. Und zweitens muss man natürlich auch zur Kenntnis nehmen, die Menschen sind mehr digital unterwegs, also die Servicequalität im stationären Einzelhandel muss digitaler werden, man muss sich mehr vorstellen können, man muss mehr Spaß haben, dort kaufen zu können, und die Mieten sind, also so ein großes Konzept funktioniert offensichtlich so nicht mehr. Dem muss man sich stellen und da reingehen.
Du hast digitaler gesagt und dann halt mehr einkaufen, aber es ist ein bisschen widersprüchlich aus meiner Perspektive, weil Online-Shopping und so weiter und dann halt, dass man in die Innenstadt geht. Wie stellst du dir das vor, dass die Innenstadt digitaler zu machen, aber dennoch die Menschen anzuregen, in die Stadt zu gehen?
Also erstens, eine gewisse Entwicklung wird man nicht einfach zurückdrehen können, aber zumindest also zwei große Thesen, die im Moment über den Einzelhandel unterwegs sind, ist, also die eine ist, man soll sich sehr wohl, also stadtteilbezogen, sage ich mal, oder nachbarschaftsbezogen Einzelhandelskonzepte machen, also dass man sich abspricht, also was können unsere Stärken hier sein, wann kaufen die Leute hier ein? Und das Zweite ist, dass Leute dann ins Geschäft gehen, wenn sie auch beraten werden, und das meinte ich mit Digitalisierung, also erstens muss der Service gut sein, man muss schnell umtauschen können, man muss möglicherweise auch außerhalb der Geschäftszeiten was zurückgeben können oder was abholen können. Das kann man möglicherweise digital oder halbmechanisch digital lösen. Und der digitale Punkt ist zum Beispiel, dass man zum Beispiel ein Produkt, was nicht im Laden ist, gezeigt bekommen kann, am Bildschirm gezeigt bekommen kann oder auch in 3D oder so. Und dann kann man sich das vorstellen und dann da auch kommen. Das ist immer noch keine, das hatten wir auch früher, auch vor 20 Jahren schon. Manche sind ins teure Geschäft gegangen, haben sich beraten lassen und haben es trotzdem online gekauft. Da muss man sich nicht wundern, wenn man das nicht mehr kommt. Aber das sind so die Ansätze, die ich mir vorstellen kann für eine Innenstadt. Und natürlich, dass man auch sagt, so ein großes Gebäude wie Karstadt funktioniert möglicherweise dann nicht mehr, aber dann hat man vielleicht einen Arzt da drin, eine Beratungsgesellschaft, also in Rüttenscheid gibt es ein Konzept, wie die das machen, ein bisschen Wohnen und vielleicht eine teure Servicegeschichte, die sich dann ergänzen. Weil sonst steht das ganze Gebäude leer und das wäre natürlich sehr bedauerlich.
So, lass uns Schluss machen. Wir haben überschritten die Uhr, wir haben so eine rückwärts laufende Uhr und die hat die Null schon überschritten, aber ich fand es völlig in Ordnung bis dahin. Meine letzte Frage wäre, wir haben den 14. September 2020, der Montag nach der Wahl, was machst du da? Auf die Stichwahl vorbereiten wäre noch die diplomatische Antwort.
Ja, das wäre meine Vermutung, dass es im ersten Wahlgang keine Siegerin geben wird und dass wir uns dann zwei Personen auf die Stichwahl vorbereiten.
Und weil wir jetzt kostenlos Werbezeit auch einräumen, ich mache das mal so freihand, bitte einen Grund, dich zum Oberbürgermeister zu wählen.
Ja, ich glaube, also von den ernstzunehmenden Kandidaten bin ich derjenige, der die Themen Klimaschutz, also eine strategische Politik, die alle Themen, die also in der Planungspolitik stattfinden, die auch in der Stadtpolitik stattfinden, unter den Klimaaspekt stellen, voranstellt, der eine echte Verkehrswende tatsächlich authentisch als Radfahrer, als ÖPNV-Benutzer nicht nur propagiert, sondern auch vertreten kann, das auch politisch hinterlegt hat. Und ich bin Sozialpolitiker im Landtag, der also das Thema Nachbarschaften auch mit den Aspekten, das ist, glaube ich, aus dem Gespräch ganz gut rausgekommen, mit Klimawandel und einer Stadtentwicklungspolitik, die für alt und für jung interessant ist, nach vorne bringen wird. Und da unterscheide ich mich, glaube ich, sehr von den beiden, die im Moment aus der Großen Koalition kommen.
So, das war unser Gast hier im Literaturviertel, soll ich auch immer wieder sagen. Das ganze Salon 5 in Kooperation mit Korrektiv Ruhr. Ich weiß es gar nicht, ich bin auch nur Gast hier. Vielen Dank, Merdat Mostofizadeh, oder wie auch immer das am Ende ausgesprochen wird. Wahrscheinlich gibt es auch noch regionale Unterschiede im Iran, das ist im Süden anders. Vielen Dank, das war's. Oder hast du noch abschließend Daumen rauf, Daumen runter? Hast du schon die Stadt...
Allerdings, also für die Zuschauer vielleicht, dass man halt Fragen stellen kann. Die zukünftigen Gäste sehr gerne. Dann stelle ich auch die Fragen, die die Zuschauer stellen.
Genau. Und sie hat nicht gegendert. Aber das ist mir egal. Ja, vielen Dank. Ja. Ich, ganz neutral, alles Gute. Ich bin ja hier nur Zuschauer. Ansonsten, was Karstadt-Umbauten anbelangt, geht einfach mal nach Recklinghausen. Da läuft das schon. Sind wir durch? Sind wir durch. Ja. Danke.
Gerne.